Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 16. März 2026. Nicht verpassen, mein umfangreiches Gespräch mit Marc Friedrich, dem deutschen Podcaster und Blogger, auch sehr erfolgreichen Buchautor. Marc Friedrich hat mich gebeten, in seiner Sendung aufzutreten. Wir haben intensiv und ausführlich über den Krieg im Nahen Osten gesprochen, aus differenzierter Sicht. Das ist ja interessant, allerdings auch nur von beschränkter Wirkung, was wir hier von der Zuschauertribüne aus zu melden haben. Trotzdem, schauen Sie sich das an. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Was wurde übersehen? Was hätte noch stärker herausgearbeitet werden sollen? Ich werde im Verlauf der Sendung sicherlich auf dieses Thema zurückkommen. Zuerst ein bisschen deutsche Innenpolitik. Kommunalwahlen Hessen. CDU liegt im Trend klar vorn. Nach vorläufiger Auszählung am Montagmorgen 29,7% der Wähler setzen ihre Kreuze bei den Christdemokraten. Das ist ein Plus von 1,2 Prozentpunkten gegenüber der Kommunalwahl 2021. Mit 20,2% auf Platz 2 landete die SPD, minus 3,8, gefolgt von den Grünen, 14,4. Die AfD holt 15,9. Ist interessant, dass die AfD in dieser FAZ-Rangliste hinter die Grünen fällt, obwohl ja die AfD mehr Punkte gemacht hat. Da sehen Sie einfach, wie durchtränkt die deutsche Berichterstattung da im Mainstream ist. Plus 9%, also ein weiterer massiver Zugewinn der AfD im Westen. Und das bekräftigt meine These, dass die AfD in Deutschland eigentlich völlig falsch beurteilt wird. Man interpretiert sie ja als ein Ferment der Spaltung, als ein Element des Auseinandertreibens. Dabei ist nach meiner Wahrnehmung, ich bin gespannt, wie Sie das sehen, genau das Gegenteil der Fall. Die AfD, und wir hatten ja ein Gespräch, Roman Zeller hat sich unterhalten mit dem AfD-Gründer Bernd Lucke, dem Ökonomen aus Hamburg. Das ist eine Schöpfung von EU, von Euroskeptikern aus dem Westen. Und aus dem Westen ist dann die AfD auch in den Osten hinübergegangen, dort sehr stark und erfolgreich geworden, zum Teil dominierend in einigen Bundesländern. Und jetzt, beziehungsweise seit einigen Jahren, wächst das wieder zurück in den Westen. Das heißt, die AfD ist im Grunde ein parteipolitisches Produkt der Wiedervereinigung und eine Partei, die sozusagen die innere Einheit Deutschlands auf ihrem Programm interessanterweise verstetigt und ausbaut. Denn die AfD, das ist auch bemerkenswert, gilt es zu erwähnen, ist ja nicht von oben sozusagen eingepflanzt worden, sondern tatsächlich von unten nach oben gewachsen, aus der Bevölkerung heraus, von Concerned Citizens. Am Anfang waren das vor allem Professoren, Akademiker, ehemalige Verbandsexponenten, die da sich zusammengetan haben, Publizisten konservativer Prägung, die meisten von ihnen ehemalige CDU-Mitglieder. Ja, und die haben sozusagen ein Erfolgsmodell lanciert, das sich natürlich verändert hat und auch unter verschärfter Beobachtung steht, ganz klar, weil auch in Deutschland wie in der Schweiz ist man gegenüber allem Neuen auch mit etwas Vorbehalten ausgestattet. Aber diese Polemik, dass die AfD sozusagen der Spaltpilz der Bundesrepublik sein muss, ich sehe das natürlich von außen ganz anders und sage, nein, die Deutschen müssten eigentlich stolz sein, auch die, die die AfD nicht gut finden, dass so ein politisches Eigengewächs von unten nach oben entstehen konnte mit diesem mittlerweile beträchtlichen Erfolg. Und wenn einem die AfD nicht passt, ja, da muss man sie halt widerlegen, aber sicher nicht verbieten. Und gestern ist darüber auch diskutiert worden bei Karen Mioska, der Talkmasterin im deutschen Fernsehen. Sie hat eingeladen, Joachim Gauck, diesen pastoralen, diese Freiheitsstatue Deutschlands. Ja, ich verzeihen Sie da etwas diesen ironischen Ansatz. Ich habe ein etwas gespanntes Verhältnis zu Joachim Gauck, seit er mal die Schweiz besucht hat und dort unsere Außenpolitik im Zweiten Weltkrieg gewissermaßen rückwirkend die Leviten gelesen hat. Fast schon wieder bewundernswert, wie da das damalige Staatsoberhaupt, der oberste Repräsentant der Bundesrepublik in die Schweiz kommt, um hier Vorhaltungen zu machen. Fast hätte man sich genötigt gesehen, dem Herrn Gauck mitzuteilen, ja, dass die Schweiz im Unterschied zu Deutschland in dieser schwierigen Zeit ihre Demokratie aufrechterhalten konnte und dafür dann auch von Churchill gelobt wurde. Natürlich, in einer schwierigen Zeit. Und als die Nazis mit ihren Divisionen anfingen, den faschistisch-nationalsozialistisch-totalitären, verbrecherischen Ring um unser Land zuzuschnüren, sozusagen hier den Galgen anzuziehen, und auch Druck auszuüben auf die Schweiz, dann hat natürlich auch hier eine politische Schleuderfahrt zwischen irgendwo Anpassung und Widerstand eingesetzt. Natürlich hat es da auch Fehler gegeben. Das will man gar nicht vernachlässigen und das soll auch nicht verschwiegen werden. Aber ist das jetzt die Aufgabe eines deutschen Staatsoberhaupts? Egal. Das sind etwas die innerschweizerischen Vorbehalte. Das andere müssen ja die Deutschen mit ihrem ehemaligen Staatsoberhaupt ausmachen. Er wird ja so als moralisches Gewissen hier immer wieder ins Rampenlicht gestellt, natürlich sehr eloquent, als ehemaliger Pastor, Prediger weiß er natürlich, wie man sich der rhetorischen Instrumente bedient. Für mich interessant jetzt als Außenstehender, wie in Deutschland über Demokratie diskutiert wird. Was ist Demokratie? Jetzt von außen betrachtet, ist das immer ein Zeichen der Vitalität, wenn sich das Angebot vervielfältigt. Aber eben diese Mahner, diese Warner, die sehen das natürlich ganz anders, weil sie mit Demokratie eben etwas anderes verbinden. Gauck und so weiter, die sehen natürlich in der Demokratie primär eine Art Konsens. Demokratisch sind all die Parteien, die ungefähr das Gleiche erzählen, was etwa dem entspricht, was in den letzten 20, 30 Jahren in Bundesberlin als sozusagen der Weisheit letzter politischer Schluss gegolten hat. Aber das ist nicht die Demokratie, wie man sie meines Erachtens eigentlich verstehen müsste, nämlich der Wettbewerb unterschiedlicher Ideen und am Schluss entscheidet der Wähler. Er hat die Auswahl, er kann sagen, welche Partei ihn überzeugt und welche nicht. Und in der Demokratie soll man nicht verbieten, soll man unliebsame Meinungsäußerungen nicht sanktionieren und abwürgen, sondern eben man muss sie widerlegen. Und das ist natürlich schon sehr, sehr händeringend und zähflüssig, was da passiert. Auch die Diskussion jetzt natürlich über das Völkerrecht im Zusammenhang mit dem Angriff der Israeli und der Amerikaner auf den Iran. Und jetzt versuchen natürlich all diese Gutmenschen, wie Joachim Gauck, das Ganze irgendwo auch völkerrechtlich einzuordnen, beziehungsweise die ganze Willkürlichkeit dieses Völkerrechts kommt jetzt wunderschön zum Ausdruck. Sie erinnern sich, als die Russen die Ukraine angegriffen haben, war das Völkerrecht eine völlig unverhandelbare, unverrückbare, objektive Größe, wie wenn das sozusagen wie ein Eichmaß da im Raum stünde. Jetzt plötzlich mit den Amerikanern in Israel ist es ganz anders. Ja, das Völkerrecht, das seien schon Normen, die seien schon wichtig, aber es gäbe natürlich auch moralische Postulate, die unter anderem höher stehen können, argumentiert da der Bundespräsident. Und da sehen Sie natürlich auch, dass politische Selbstverständnis eines hohen Repräsentanten oder ehemaligen Repräsentanten der Bundesrepublik, dass eben das Recht nur bedingt verbindlich ist und dass die Moral eben beliebig übers Recht gestellt werden kann. Innenpolitisch ist das ein bisschen schwieriger, allerdings wird es auch dort immer wieder versucht, eben mit Parteiverboten und solchen Dingen, mit Sanktionen gegen Andersdenkende. Da wird dann versucht, die eigene moralistische Meinungsvorliebe ins objektive Gewand rechtlicher Verbindlichkeiten zu kleiden. Aber völlig willkürlich wird es dann natürlich auf der internationalen Bühne, weil eben dieses Völkerrecht, das haben wir hier ja verschiedentlich dargelegt, eben nicht existiert. Und ich bedauere das nicht, weil eben zur Durchsetzung eines weltweiten Völkerrechts brauchten sie einen Weltstaat, ein Weltgewaltmonopol, und das wäre gleichbedeutend mit der größten Despotie, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also gibt es zwischen den Staaten im Grunde nur Abmachungen auf Zeit, es gibt moralische Postulate, aber das hat überhaupt nichts mit Recht zu tun. Und im Grunde müsste man jetzt ja in Deutschland meines Erachtens zum Schluss kommen, dass dieser Völkerrechtsabsolutismus, in dem man sich da hineingesteigert hat mit Russland, dass der eben eine geistige Sackgasse ist, übrigens auch eine politische, mit der man sich selber isolierte, mit gravierenden wirtschaftlichen Konsequenzen, die jetzt noch verschärft werden durch den Krieg im Nahen Osten, Straße von Hormuz. Da hat ja Trump einen dramatischen Appell gerichtet, auch an die UNO-Staaten, hat gesagt, andere Länder müssen jetzt auch in diesem Krieg mitmachen, möchte also auch da die NATO-Staaten reinziehen. Und jetzt kommen die Deutschen einmal mehr in Bredouille, denn jetzt hat man sich doch immer wieder als transatlantischer Musterknabe gebärdet, seine ganzen NATO-Loyalitäten an die ganz große Glocke gehängt. Man hat den amerikanischen Präsidenten beschimpft, dass er die NATO da hängen lässt. Und jetzt dann also kommt Trump und sagt, okay, jetzt wollen wir aber, dass die NATO-Leute uns helfen. Und was machen jetzt die Deutschen? Jetzt sagt Merz, nein, nein, wir schicken also niemanden an die Straße von Hormuz. Einmal mehr, die Gutmenschen, die Galerierhetorik wird doch da als völlig fadenscheinig entlarvt. Zuerst stellt man sich auf den Standpunkt einer unverbrüchlichen NATO, die da sozusagen über alle Böden und Differenzen hinweg solidarisch wirken sollte, und die bösen Amerikaner, der böse Trump insbesondere, der erdreiste, erfreche sich, da entmensche sich geradezu, diese NATO-Loyalitäten in Frage zu stellen, das geht doch gar nicht. Aber wenn es dann mal hart auf hart geht und die Amerikaner dann zurückfragen, dann schleichen sich alle vom Acker. Jetzt, wo liegt der Fehler? Der Fehler liegt natürlich darin, dass man sich überhaupt in diese Rhetorik der internationalen Bündnisse und des Völkerrechts hineinhalluziniert hat, so als ob man dem nachleben könne oder wolle. Und ich kann hier immer nur das Gleiche betonen. Wir sehen jetzt die Bedeutung der nationalen Interessen. Und Völkerrecht wie auch Bündnisse versprechen keine Sicherheit. Und die Frage, ob es jetzt im nationalen Interesse Deutschlands ist, die Staatsraison Deutschlands, sich an diesem Krieg zwischen Israel und Amerika gegen den Iran zu beteiligen, diese Frage würde ich, wenn ich deutscher Politiker wäre, ganz klar mit Nein beurteilen. Natürlich darf sich Deutschland da nicht einmischen. Aber so wie die Politiker geredet haben, sich um Kopf und Kragen geredet haben, ihre ganze Glaubwürdigkeit, vermutlich merken sie es gar nicht, und wenn sie es merken, ist es ihnen peinlich, dann müssen sie es verdrängen, obwohl sie sich genau in die gegenteilige Position geredet haben. Also so wie Merz gesprochen hat, müsste er jetzt mit wehenden Fahnen da die verbleibenden Sprengel der Bundeswehr, der Marine, die müsste er jetzt in die Straße von Hormuz senden. Also Trump knüpft da sozusagen seine Kritiker genau dort auf, wo sie eigentlich ihn haben wollten. Und wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Aber Sie merken natürlich, dass jetzt hier tatsächlich plötzlich wieder die Frage von Krieg und Frieden aufkommt, wie im Ukraine-Krieg. Sagt man sich, ja, ist das jetzt unser Krieg? Redet man sich in so einen Krieg hinein? Und ich halte das für einen kompletten Unsinn und brandgefährlich. Und gerade die Europäer, dieses EU-Gebilde, Friedhof ehemaliger Groß- und eingebildeter Supermächte, sollte ein massives Interesse am Frieden haben und nicht an der Eskalation und Verschärfung solcher Krieg. Und jetzt merkt man es ja, man kann ja im Zweifelsfall der eigenen heldenhaften Rhetorik gar nicht nachleben. Also das ist in dem Sinn vielleicht das einzig Positive, das Schöne jetzt, dass hier einfach diese Lebenslügen, diese Illusionen vor unseren Augen zusammenbrechen und dass da vielleicht der eine oder andere ein bisschen reflektiert über diese ja eben alles umgreifende Weltretter-Rhetorik und dieses Solidaritätsgesülze, dass man da eben gutmenschlich, moralistisch, um selber gut darzustellen, um sich von der besten Seite zu zeigen, wie das eben gegen einen selber ausschlagen kann. Und bei Karim Joske, um darauf zurückzukommen, ging es dann noch darum, ob eben vielleicht auch eine AfD nicht als Vitalitätssymptom einer Demokratie begriffen werden könne. Da wurde dann auch der rechtskonservative oder als rechtskonservativ kategorisierte Jörg Bawerowski, der Historiker, zitiert. Ist doch kein rechtskonservativer Jörg Bawerowski, ist einfach ein Historiker, der sich nicht schon vollständig ins Traumreich eben dieses Moralismus verabschiedet hat, der eben ein Buch geschrieben hat, Am Volk vorbei zur Krise der liberalen Demokratie. Ja, es gibt ja in Deutschland sehr viele, die es ja gemerkt haben, die ganz vernünftig und pragmatisch und realistisch denken, die eben mit dieser kraftmeierischen Überflieger-Moralisten-Rhetorik nichts anfangen können. Aber das sind eben nicht die, die in diesen Talkshows zu Wort kommen, beziehungsweise sie kommen nur sehr verhalten und ab und zu in wohl dosierter homöopathischer Form zu Wort. Wie die EVP die eigene Brandmauer ignorierte, das ist auch interessant, herausgekommen im Europaparlament, dass die CDU, also diese EVP, das sind ja die Christdemokraten mit Manfred Weber, die hätten offensichtlich hinter den Kulissen sich abgesprochen mit der AfD bezüglich Migrationspolitik. Jetzt ist das hochnot peinlich und Manfred Weber, der hier eben die eigene Brandmauer übersprungen haben soll, weist jede Verantwortung von sich. Also die Verantwortung trägt er auf jeden Fall als Vorsitzender. Vielleicht war er nicht direkt beteiligt an diesen Gesprächen. Aber da zeigt sich doch auch, dass der politische Alltag zum Glück stärker ist als diese Brandmauer-Ideologie. Trump drängt NATO zu Hilfe bei Straße von Hormuz. Da rätseln jetzt die Medien darüber, auch in den USA. Ist das Verzweiflung? Ist das Pragmatismus? Ich kann das nicht entscheiden. Schwierig zu sagen von hier aus. Natürlich sehr viel Kritik ist da angebracht an der Strategie von Israel und Amerika. Haben die beiden einen Plan? Sind die Kriegsziele von der USA wirklich kalibriert? Was genau wollen sie? So viele verschiedene Motive schwirren da durcheinander. Der Economist zum Beispiel hat geschrieben, von einer Supermacht darf und muss erwartet werden, dass sie hier ganz klar abgezirkelte Ziele formuliert. Gut, das wäre, soweit ich mich erinnern kann, so ziemlich das erste Mal, wenn die Amerikaner klare Ziele formuliert hätten. Ich sehe da noch die Konflikte im Irak vor mir. Der letzte, vielleicht einigermaßen klar definierte Militäreinsatz war der erste Irakkrieg noch von Bush Senior. Beim zweiten ist ja dann das hoffnungslos ins Elend gegangen. Und diese Gefahr besteht hier tatsächlich auch. Es gibt ja auch Horrorszenarien, die sagen, der Nahe Osten ist quasi der Balkan des 21. Jahrhunderts und wir stehen in einer Situation vor dem Ersten Weltkrieg. Ich würde das nicht ausschließen. Und ich finde das eine wichtige Feststellung, dieses Worst-Case-Szenario. Und natürlich, wenn mehrere Kriege gleichzeitig lodern, ist immer auch die Gefahr da, dass das Ganze zu einem Flächenbrand werden kann, eine quasi irrationale Eigendynamik. Und nichts ist gefährlicher, als wenn man das auf die leichte Schulter nimmt. Und da, wie eben zum Beispiel die EU-Staatschefs, da die Mainstream-Staatschefs, ich rede jetzt nicht von Orban, Fico und Babiš, aber von Macron, Merz und quasi zugewandt dann noch Starmer, die schütten ja hektoliterweise Öl ins Feuer, auch mit ihren Worten, und Worten können zu Waffen werden in solchen Auseinandersetzungen. Also dieses Risiko ist da. Auf der anderen Seite kann man sagen, es ist natürlich schon eine ganz andere geopolitische Lage als vor dem Ersten Weltkrieg, soweit ich das beurteilen kann. Damals standen ja mehrere Großmächte sich ganz misstrauisch belauernd, auch noch in diesem imperialistischen Denken gefangen, dass territoriale Gewinne, der Rang, die Rangfolge unter den Großmächten ganz wichtig ist. Natürlich, möglicherweise gibt's das heute auch, aber ich glaube es nicht. Das ist jetzt aber eher ein Bauchgefühl. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Chinesen und die Russen sozusagen eben aus imperialer Geltungsbedrängung heraus jetzt sozusagen die Amerikaner zwanghaft ablösen oder zurückdrängen wollen. Ich glaube, die Risiken sind viel zu groß, auch die historischen Erfahrungen dieser Länder, die ja vor den letzten 50, 60 Jahren zum Teil durch die Hölle gegangen sind. Ich halte da immer noch eine gewisse realpolitische Rationalität, eine ja, auch Einigungs Perspektive für die überwiegende, für die dominierende, aber klar, man darf das auch nicht ausschließen. Ich glaube nicht, dass wir uns in einer jetzt 1:1 oder ziemlich 1:1 übertragbaren Situation befinden. Auch ist der Iran ein Land, das eben, ja, natürlich etwas isoliert ist im Nahen Osten. Da gibt's ja die mächtigen Kräfte sind, wenn man so will, im Nahen Osten. Das ist die, also jetzt auf der arabisch-islamischen Seite, das sind die Türken, das sind die Iraner und das sind die Saudi-Araber. Die Saudis haben ein gewaltiges Rivalitätsverhältnis mit den Iranern, nicht nur theologisch, sondern auch geopolitisch. Die Türken sind auch keine Schiiten, jetzt mehrheitlich wie die Iraner, spielen da ihr eigenes Spiel. Und dann haben wir Israel und Amerika, die nach wie vor mächtigste Supermacht, die jetzt einfach ihre Chance wittern nach der Schwächung des Iran, hier neue Verhältnisse, die Dinge in ihrem Sinn ordnen zu können. Was das alles für Auswirkungen hat auf die globale Machtbalance, wie China und Russland reagieren werden, was das für die arabische Welt bedeutet. Auf jeden Fall ist der Iran nicht ein Land, das jetzt hier sozusagen die ganze arabische Welt entflammen könnte. Allerdings, und das ist jetzt nicht unbedingt viel optimistischer, ist der Iran ein großes Land mit gewaltigen Waffenarsenalen und vor allem mit einer Religion. Ich habe mich am Wochenende da ziemlich stark eingelesen in dieses Thema. The House Divided, Sunni, Shia and the Making of the Middle East. Laienhafte Lektüre, Eindrücke, habe auch nochmal die ganze Literatur da von Peter Scholl-Latour etwas mir zur Kenntnis genommen. Und dieser schiitische Glaube, auch die Geschichte der iranischen Revolution, zeigt ein großes Opferbewusstsein. Wenn man sich nochmal zurückversetzt, auch in den Krieg Iran-Irak, da haben also diese Revolutionsgarden Kinder auf Minenfelder vorgeschickt und mit einem also fast schon suizidalen Jenseitsglauben ist man da für den Propheten und vor allem auch für seine indirekten Stellvertreter Khomeini und folgende in den Tod gegangen. Und dieses Leidensbewusstsein steht, soweit ich das verstanden habe, sehr tief und weit und zentral im Glauben jetzt der schiitischen Richtung, die ja ihren Ursprung auf den, was ist der Schwiegersohn von Mohammed zurückführen, der eben auch um seine rechtmäßigen Ansprüche gebracht wurde und sozusagen als Märtyrer dann unterging. Und da spielen solche Motive hinein. Sehr, sehr schwierig, was das bedeuten kann mit all den weltwirtschaftlichen Risiken. Hoffen wir, dass die Beteiligten wissen, was sie tun. Und hören wir auf, mit diesem Moralismus, mit dem Völkerrecht herumzujonglieren, sondern versuchen wir, das Mögliche zu tun, um uns selber in Sicherheit zu bringen und dazu beizutragen, dass hier wieder ein stabiler Zustand entstehen kann. Jürgen Habermas ist gestorben, der bedeutende linke Philosoph. Ich habe in der Schweizer Ausgabe einiges zu ihm gesagt. Beihilfe zu Verbrechen aus Gutmenschentum. Harald Martenstein beschäftigt sich mit jenem Berliner Jugendzentrum, in dem ein mutmaßlicher Vergewaltiger nicht angezeigt wurde, weil er Muslim ist. Das sind Realitäten aus der Hauptstadt. Und der Milliardär Peter Thiel hält in Rom Seminare über den Antichristen. Lesen Sie das Interview, das ich mit ihm gemacht habe im letzten Sommer, über 3 Stunden. Da reden wir natürlich vor allem auch über den Antichristen. Da wird jetzt viel hineingeheimnist. Peter Thiel schließt da an eine, auch übrigens, Darlegung des früheren Papstes Ratzinger an, der Antichrist sozusagen, der sich als Wohltäter gebärdende Diener des Satans, Wladimir Solovyov, ein russischer Mystiker und Religionswissenschaftler, hat dazu vor über 100 Jahren mal ein ganz fantastisches Buch, eine Novelle geschrieben, wie der Antichrist in Gestalt eines global bejubelten Wohltäters als vermeintlich Guter eine ganz finstere Herrschaft, eine Weltherrschaft aufzieht, der Menschen und vor allem eben auch der Herrschaftsvergötterung. Und es ist dann der letzte völlig isolierte und einsame Papst, der zusammen mit einem deutschen Professor diesem Antichristen Widerstand leistet. Und in diesem Buch kommt dann am Schluss tatsächlich Jesus Christus auf die Welt zurück, um diesen Schurken das Handwerk zu legen. Bei Thiel ist der Antichrist der seelenlose Weltstaat, der eben antritt, die Apokalypse zu beseitigen, die Apokalypse abzublasen und so eben weltlichen Instanzen immer mehr Macht zu geben, gleichzeitig eine Säkularisierung zu betreiben, die den Menschen aus allen Jenseitsbezügen herauslöst. Das sind große, wichtige Motive, die man nicht auf dieser Mickey-Maus-Stufe, auf dieser karikaturhaften Auseinandersetzungsebene wegwischen sollte, wie das leider zum Teil in unseren Medien passiert, die natürlich beim Namen Peter Thiel gleich in eine Art von Angst- und Schreckzustand befördert werden. Natürlich nicht alles, was Peter Thiel sagt, dem muss man zujubeln und auch einige seiner Unternehmen, insbesondere Palantir, werden ja auch kritisch begutachtet. Gleichermaßen, gleichwohl ist das ein interessanter, auch intellektueller, sehr erfolgreicher Investor, ein nachdenklicher Betrachter des Zeitgeschehens, auch einer, der seine Gedanken kritisch reflektiert. Und viele dieser Klischees in unserer Schwarz-Weiß-Schablonensicht, die stimmen auch hier nicht. Man muss wieder die Fähigkeit haben, differenziert auf die Dinge zu schauen. Schauen Sie das Interview an, das ich mit ihm gemacht habe. Das ist übrigens auch, führt mich an den Anfang zurück, auch eines der Themen mit Mark Friedrich. Unsere ganze öffentliche Diskussion zeichnet sich durch einen Mangel an Differenziertheit aus. Wenn Sie nicht alles verurteilen oder wenn Sie einen Putin nicht so scharf verurteilen und verdammen wie alle anderen, werden Sie automatisch in seinem Fanclub hineindefiniert. Wenn Sie einen Trump nicht im Bausch und Bogen verwerfen, 180 Grad sozusagen, 150% in Grund und Boden stampfen, dann werden Sie als Trump-Fan, als Trump-Verherrlicher und so weiter da steht, das ist doch einfach lächerlich. Das zeigt die Verkrüppelung des Denkens da draußen. Die Welt ist eben in Grautönen zu sehen. Und das gilt übrigens auch für diesen Krieg im Nahen Osten. Es gibt die, die sagen, ja, die Amerikaner und die Israeli, die liegen absolut falsch und jenseits und der Iran war doch gar keine Bedrohung. Ja, ich weiß nicht, ob man das so wirklich sagen kann, wenn man sich etwas intensiver mit der Geschichte dieses Landes befasst. Für gewisse Staaten war der Iran keine Bedrohung, für andere aber sehr wohl. Und zwar keine allzu geringe, wenn man sieht, was die gemacht haben. Und das ist eben die Natur eben auch solcher Konflikte. Und mit diesen moralistischen Fiktionen mogelt man sich einfach an der Wirklichkeit vorbei, beziehungsweise man projiziert dann einfach ein Bild auf das da draußen. Das ist die ewige Gefahr, das eben nicht dem entspricht, wie es da draußen zugeht, sondern einfach vor allem dem schmeichelt, wie wir uns da das in den Fälscherwerkstätten unseres eigenen Hirns zurechtgelegt haben. Also bleiben wir skeptisch. Ich sage auf Wiedersehen, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, das war's. Spätestens bis morgen, alles Gute und einen schwungvollen Start in diese neue Woche.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Leser. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.